Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Gerald Bayroth, guten Morgen. Heute ist in vielen deutschen Bundesländern Feiertag aller Heiligen und in vielen anderen Bundesländern ist Alltag. Wir sprechen gleich über das Heilige und das Profane und über die Frage, wie viel haben die katholischen Heiligen eigentlich mit antiken Göttern zu tun? Dazu gleich ein Interview. Außerdem besuchen wir eine evangelikale Megachurch in der Nähe von Paris. Dort wird jeder Gottesdienst zur Show. Als ich vorhin in den Sender gefahren bin, war der Bus ganz leer. Ich war der einzige Fahrgast. Völlig anders als sonst um diese Tageszeit. In Nordrhein-Westfalen ist gesetzlicher Feiertag Allerheiligen. Allerheiligen ist nun ein katholischer Feiertag, aber alle Religionen kennen heilige Handlungen, heilige Orte, heilige Zeiten. Was macht einen Ort zum heiligen Ort, also ein Wohnhaus zum Tempel? Was macht eine Zeit zur heiligen Zeit, also irgendein Datum zu Heiligabend? Und was macht ein simples Heben der Hände zum Segen? Wir sprechen hier über das Heilige und über Allerheiligen mit Theresia Heimerl, Professorin für Religionswissenschaft an der Uni Graz. Das Interview haben wir aufgezeichnet und ich habe Theresia Heimerl zuerst nach dem heutigen Tag gefragt, nach Allerheiligen. Da geht es ja um heilige Personen, um herausgehobene Personen, um Heilige. Sie sind nicht Gott, aber sie sind auch nicht richtig normale Menschen. Wenn ich da von außen drauf schaue, erinnert mich das ein bisschen an den griechischen Götterhimmel. Frau Heimerl, hat sich der Katholizismus ein bisschen Polytheismus da gerettet?
Ja, da liegen Sie nicht falsch. Die Heiligen, die in der katholischen oder auch in der orthodoxen christlichen Tradition kann man aus religionswissenschaftlicher Perspektive sehr gut mit den Göttern und Göttinnen in polytheistischen Religionssystemen, also in der griechischen Antike oder auch im Hinduismus des heutigen Indiens, vergleichen. Das sind, wenn man so will, kleinere Transzendenzen als der doch sehr große, allmächtige Gott des Christentums, die für bestimmte Bereiche zuständig sind, sozusagen Ansprechpartner für verschiedene Lebenslagen, für verschiedene Probleme, an die ich mich als Christ wahrscheinlich auch, also als katholischer Christ oder orthodoxer Christ, leichter wenden kann mit vielleicht auch etwas banaleren Dingen, wie zum Beispiel, ich habe meinen Autoschlüssel verloren und bräuchte ihn jetzt ganz dringend, dann kann ich mich an den heiligen Antonius wenden in der katholischen Tradition und das ist etwas, womit ich jetzt den allmächtigen, allwissenden Gott wahrscheinlich nicht unbedingt belästigen möchte und das ist etwas, was die Heiligen, das war jetzt nur ein Beispiel, sehr gut abdecken. Also man kann sie durchaus mit Göttern und Göttinnen mit so einem bestimmten Funktionsbereich ganz gut vergleichen.
Wenn ich jetzt das Ziel habe, ich möchte ein katholischer Heiliger werden, wie mache ich denn das, dass die Jobbeschreibung auf mich passt?
Das ist eine Frage, in welcher Zeit, in welchem Jahrhundert oder welchem Jahrtausend kann man auch sagen, sie leben oder gelebt haben. In den Anfängen des Christentums, also in den ersten drei Jahrhunderten kann man sagen, war das schon eine anstrengende Angelegenheit. Die ersten christlichen Heiligen waren allesamt Märtyrer, also Menschen, die für ihren Glauben gestorben sind tatsächlich auch. Das ändert sich natürlich, sobald das Christentum dann auch anerkannte Religion wird oder auch Staatsreligion wird bei einem bestimmten Punkt, dann ist es noch immer recht anspruchsvoll, würde ich sagen, insofern, als ich doch ein sehr gottgeweihtes Leben führen muss. Also auch, wenn ich jetzt ein Stück weitergehe ins Mittelalter, muss ich, um heilig zu werden, ein außergewöhnliches Leben führen, ein sehr strenges, muss auf vieles, also weltliche Dinge verzichten, sei es jetzt zu fasten, sei es in ein Kloster zu gehen. Das ist so einer der Wege zur Heiligkeit. Wenn ich jetzt noch einmal einen Sprung mache, zum Beispiel ins 19. Jahrhundert hinein, da habe ich ganz stark diese karitativen Heiligen, also Personen, die sich besonders um Kranke, um Sterbende, um verlassene Kinder und so weiter bemühen, dafür vielleicht auch einen Orden gründen. Ganz billig ist die Heiligkeit nicht zu haben. Also ein bisschen muss man sich schon aus dem Sessel hochbewegen.
Wir hatten uns ja auch zu der Frage verabredet, was ist eigentlich heilig? Und da lerne ich aus dem, was Sie mir jetzt sagen, lässt sich gar nicht so genau sagen, was heilig ist, sondern der Blick auf die katholischen Heiligen zeigt, in unterschiedlichen Zeiten ist das Heilige eigentlich was ganz Unterschiedliches. Das Einzige, was immer gleich bleibt, das ist irgendwie herausgehoben, kann man das so sagen?
Ja, genau. Heilig, wenn man das so auf einen ganz kurzen Nenner bringen will, ist in irgendeiner Weise außergewöhnlich herausgehoben sozusagen aus dem alltäglichen Leben, beziehungsweise vielleicht auch herausgehoben, auch im Sinn von abgegrenzt vom alltäglichen Leben. Also das Heilige ist immer auch ein bisschen das. Das gilt jetzt nicht nur sozusagen für diese katholischen Heiligen, sondern auch für andere Religionen, dass ich heilig als etwas fassen kann, was doch deutlich erkennbar, sei es zeitlich, sei es örtlich, sei es eben im Verhalten, getrennt ist sozusagen vom Durchschnitt von der Alltagswelt.
Ich habe ein Buch über Schreibtischorganisation gelesen. Da stand, man soll sich eine heilige Zone schaffen, eine Zone, in die also kein Zettel kommt, wo man nichts hinlegt. Das passt eigentlich ganz gut zusammen mit dem, was Sie mir erzählen. Das Heilige ist das Abgegrenzte.
Das wäre ein sehr schönes Beispiel sozusagen eines säkularen heiligen Bezirks, wenn man so will. Das ist etwas, was wir zum Beispiel auch aus der jetzt griechischen oder römischen Antike kennen, dass das Fanum, ja, als heiliger Hain oder heiliger Bezirk, der eben klar abgegrenzt ist vom Profanum. Das ist ja das Wort, was wir heute kennen, das Profane, sozusagen das Weltliche. Das meint einfach das was außerhalb, was vor diesem Fanum ist. Also sozusagen diese zettelfreie Zone am Schreibtisch wäre dann das Fanum, der heilige Bezirk. Und das Profanum ist der Rest des Schreibtisches, wo, ich weiß nicht, ihre Zettel liegen, ihre Stifte, ihr PC steht und keine Ahnung, was auch immer, Kaffeetasse. Das wäre sozusagen der profane Bereich und dieser frei gehaltene, dadurch auch abgehobene Bereich, das wäre sozusagen tatsächlich so eine Art heiliger Bezirk.
Gibt das eigentlich in allen Religionen, diese Gegenüberstellung von heilig und profan?
Ja, auch wenn sie nicht so bezeichnet wird natürlich, aber die Vorstellung, dass etwas, was mit der Transzendenz zu tun hat, sei es eben örtlich, zeitlich, wie immer, abgehoben ist vom Alltag, ja, also das finden wir überall. Also sozusagen zeitlich oder örtlich abgetrennte, als besonders hervorgehobene Bereiche, das kann man schon als Grundelement von Religion quer durch den Globus oder auch durch die Religionsgeschichte ausmachen.
Ich habe in die Bibel geguckt, wo kommt das Wort heilig zum ersten Mal vor, und habe den Satz gefunden: und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott von all seinem Werk, das er geschaffen, indem er es machte. Was muss ich mir darunter vorstellen, einen Tag heiligen?
Das ist ein schönes Beispiel aus dem Buch Genesis, aus der Schöpfungserzählung, wo man sieht, dieses Verständnis von heiliger Zeit als eben aus sozusagen dem Alltagsgeschehen, in dem Fall eben, wenn man so will, aus dem göttlichen Alltagsgeschehen der Schöpfung abgehobener Tag. Und damit natürlich auch für die Menschen dann vorgegeben, das ist der Tag, an dem sie auch nicht, jetzt vielleicht nicht schöpferisch tätig oder sein sollen oder überhaupt tätig sein sollen. Also dieses sozusagen Abheben, den Tag heiligen, heißt sozusagen ihn von den anderen Tagen abheben und als besonders kennzeichnen dadurch.
Interessant finde ich, dass gar nicht gesagt wird, was Gott da im Einzelnen macht. Also nicht irgendwie, er macht sich ein schönes Essen, hängt sich eine Girlande in die Wohnung, sondern er arbeitete nicht so. Das heißt, der heilige Tag besteht eigentlich nur darin, dass man unterbricht und eine Tätigkeit unterlässt.
Genau, also in dem konkreten Fall geht es tatsächlich darum, dass ich diesen siebten Tag dadurch von sozusagen den anderen Tagen davor und auch danach jetzt abhebe, indem eben an diesem Tag nichts getan wird oder eben keine Schöpfung, um jetzt in diesem Bild zu bleiben, stattfindet. Das wird dann natürlich jetzt sozusagen auf Menschen und auf die Religionsgeschichte umgelegt, noch einmal vielleicht verstärkt durch bestimmte Formen, um das noch sozusagen, diese Besonderheit noch mehr zu zeigen, durch die eine oder andere Feierlichkeit. Aber im Grunde sozusagen, im Kern ist es tatsächlich dieses, er ist anders als die Tage davor, an denen eben geschaffen, gearbeitet wurde, und an dem Tag passiert nichts.
Was macht denn eine Zeit zur heiligen Zeit?
Genau das, dass sie eben vom Alltag abgehoben wird. Die Begründung dafür kann natürlich recht unterschiedlich sein. Was man sehr oft findet, sind heilige Zeiten, heilige Tage oder auch mehrere Tage als Erinnerung an etwas, was in der jeweiligen Religion zentral ist.
Das wäre also sowas wie Ostern oder Weihnachten, da ist Jesus
geboren.
Genau,
das wäre der Klassiker. Also die Geburt Jesu oder eben Tod und Auferstehung Jesu jetzt im Christentum für Weihnachten. Das wären sozusagen Erinnerungsfeste, und das macht die besonders. Aber das finde ich in anderen Religionen auch, jetzt nicht für Jesus natürlich, aber die Erinnerung an eben an den Auszug aus Ägypten zum Beispiel, ja.
Die Religionen geben sich ja auch alle große Mühe mit ihrem Kalender und sind da sehr akribisch.
Richtig.
Es gibt Mondkalender, Sonnenkalender.
Genau.
Ist der Kalender so das Mittel, das Heilige in den Alltag der Menschen oder ins persönliche Leben der Menschen zu bringen?
Definitiv. Dass Kalender und dass eben Festtage in Religionen schon sehr lang wirklich eine so große Rolle eigentlich spielen und das Leben strukturieren, das hängt eben damit zusammen, dass ich dadurch ganz klar sozusagen eine Orientierung habe, wann ist Alltag und wann ist Zeit für das Heilige oder die Zeit des Heiligen.
Und gleichzeitig trägt es die Botschaft der Religionen rein. Ich werde jedes Jahr daran erinnert, Weihnachten, Jesu Geburt, Ostern, Auferstehung. Das heißt, ich werde immer wieder an das erinnert, was eine bestimmte Religion so für ihre Kernbotschaften hält.
Genau, und an diesen heiligen Tagen oder in diesen heiligen Zeiten werden ja auch entsprechende Texte gelesen, rezitiert oder in schriftlosen Kulturen performiert, also reinszeniert, nachgespielt, das gibt's ja auch. Das heißt, diese Erinnerung sozusagen an ein konkretes, mythologisches, heiliges Geschehen wird auf irgendeine Art und Weise auch immer wieder neu inszeniert.
Der Theologe Rudolf Otto hat am Anfang des 20. Jahrhunderts ein kleines Buch vorgelegt, das viel gelesen worden ist. Das Buch heißt Das Heilige, und Rudolf Otto sagt, das Heilige sei in erster Linie mal unheimlich bedrohlich, aber auch faszinierend. Wie bedrohlich ist denn das Heilige aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist das bekannte Tremendum et Faszinans, also dieses schauererweckend, zitternerweckend und faszinierend in einem, was Rudolf Otto dem Heiligen, dem Numinosen, wie er es nennt, unterstellt. Ja, also ich denke schon, dass das Heilige auch diese Qualitäten haben kann, wenn ich in religiöse Texte hineinlese, in heilige Texte, dann finde ich das schon immer wieder. Also dass die direkte Begegnung mit dem Heiligen, die unvorbereitete, ungeschützte, zumindest einmal eine Ausnahmeerfahrung ist, durchaus auch etwas sein kann, was für den Menschen wirklich als erschütternd zumindest bewirken kann. Also wenn wir jetzt denken an ein sehr bekanntes Beispiel, wo Moses eben dem brennenden Dornbusch begegnet, dann sieht man ja sehr schön, das ist sozusagen ohnehin schon eine nicht ganz direkte Konfrontation, weil dieser Gott ja aus dem, nicht sozusagen direkt spricht, sondern aus dem Dornbusch, und trotzdem Moses ganz offensichtlich nachhaltig erschüttert. Und also das ist nicht nur sozusagen ein nettes Gespräch und Moses macht dann halt, sondern das ist wirklich eine Erschütterung, die sicher auch mit Angst einhergeht und dann zu einer nachhaltigen sozusagen, ja, auch Lebensänderung in dem Fall führt. Und das finde ich durchaus immer wieder in der Bibel, auch jetzt im christlichen Kontext, so diese unvermittelte Begegnung jetzt wirklich mit dem ganz großen Heiligen als zumindest, ja, ängstigendes, erschütterndes Moment.
Das Heilige bleibt erschütternd. Theresia Heimerl, Professorin für Religionswissenschaft an der Uni Graz, über Heiligkeit in den Religionen und über Allerheiligen. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Thank you. Religion und Showgeschäft können jede Menge Gemeinsamkeiten haben. Wer einer Gemeinde einen Segen erteilt, der muss wissen, wie man das macht, dass der Segen gut rüberkommt. Die ersten Theateraufführungen in Athen sind aus einem religiösen Kult entstanden, aus dem Dionysos-Kult. Und in Goethes Faust I heißt es, ein Komödiant könnt einen Pfarrer lehren. Wie viel Religion unter Umständen mit Showgeschäft zu tun hat, das kann man heutzutage in Créteil bei Paris erfahren. Dort steht eine evangelikale Megakirche. Augen und Ohren bekommen im Gottesdienst mächtig etwas geboten und Bettina Kaps hat beides aufgesperrt. Augen und Ohren.
Gottesdienst in der Martin Luther King Gemeinde von Créteil. Eine Sängerin, begleitet von einer Liveband, tritt vor gut 1000 Zuhörern auf. Über alle Wände des Saals flimmern Videos mit Bildern von Meerestiefen, Gewitterblitzen oder psychedelischen Zeichnungen. Zwischendurch spricht ein Prediger mit ausladenden Gesten, holt auch Gäste aufs Podium, wie bei einer Talkshow. Im Nebenraum bearbeitet ein Techniker Ton und Bild für die Ausstrahlung auf dem Internetkanal der Gemeinde. Er strebe Spitzenqualität an, sagt Pastor und Gemeindegründer Yvon Carluer. Jeder Gottesdienst gleiche einer Musikshow. Dahinter stecke enorm viel Arbeit.
In vielen protestantischen Kirchen legt der Prediger demonstrativ seine dicke Bibel auf die Kanzel und hält einen Vortrag. Dabei hat uns Jesus gezeigt, wie man innovativ kommunizieren kann. Zum Beispiel in Galiläa, als er vom Boot aus zur Menge sprach, weil seine Stimme da besonders gut herüberkam. Religion darf nicht fade sein. Wir machen es Jesus nach.
Carluer hat ein eigenwilliges Konzept entwickelt, das es zumindest in Frankreich sonst nicht gibt. Angefangen bei dem imposanten Kongresszentrum, in dem die Kirche seit September arbeitet. 6 Stockwerke, riesige Fensterfronten, breite Treppenaufgänge, ein lichtdurchflutetes Foyer mit dem Porträt des US-amerikanischen Bürgerrechtlers und der Überschrift »Eure Träume haben ihren Raum«. Ohne Carluer würde es den Bau nicht geben. Aber seine Gemeinde ist hier nur zur Miete.
L'église Martin Luther King, elle privatise.
Samstags und sonntags privatisieren wir das Kongresszentrum. Bei den traditionellen Protestanten und Katholiken stehen die Kirchen ja die meiste Zeit über leer. Eine solche Geldverschwendung können wir unseren Spendern nicht zumuten. Wir bezahlen nur für das, was wir auch brauchen. Allerdings haben wir hier nicht allein das Sagen. Vielleicht tun sich ja andere Pfarrer und Pastoren schwer, die Macht zu teilen.
Der Neubau hat 20 Millionen Euro gekostet. Finanziert hat ihn die gemeinnützige Stiftung für den Protestantismus. So heißt eine französische Dachorganisation, der die meisten evangelischen Vereine und Sozialwerke angehören. Der Pastor konnte auch Stadt, Staat, Region und Departement überzeugen. Die öffentliche Hand hat 3 Millionen Euro an Subventionen beigesteuert. Die Protestantismus-Stiftung ist nun Eigentümerin des Kongresszentrums Martin Luther King, das von allen hier kurz MLK genannt wird. Yvon Carluer wurde als Verwalter eingesetzt. Er vermietet die Räume nun an Firmen und Vereine und an die eigene Gemeinde. Sie zahlt 1 Million Euro Miete pro Jahr. Der 41-Jährige nimmt den Aufzug in den 6. Stock, betritt einen großen Raum mit Dachterrasse.
Willkommen im zukünftigen Panorama-Restaurant. Da drüben erkennt man den Montmartre-Hügel und am Horizont ist der Eiffelturm zu sehen. Ein Gastronomiebetrieb wird hier das Bistro MLK eröffnen, für jedermann natürlich.
Außer am Wochenende, denn da bleibt das Restaurant den Gläubigen der Gemeinde vorbehalten. 3 Stockwerke tiefer sind Wickeltische, Spiel- und Turngeräte zu sehen. Hier zieht demnächst eine Betriebskinderkrippe ein. Am Wochenende sind auch diese Räume nur für die Kinder der Gottesdienstbesucher da. Besonders stolz ist Carluer auf eine große Küche. Sie ist ganz aus Inox.
Damit ein Rabbiner hier koscheres Essen zubereiten kann. Bei uns soll es keine Hindernisse für Juden und Muslime geben, damit wir in Freude zusammenleben können.
Kaum zu glauben, dass Yvon Carluer einst nur mit Frau und 10 Mitstreitern nach Créteil gezogen ist, um die erste evangelikale Pfingstgemeinde der Stadt zu gründen. Das war 2004. Damals unterrichtete der gebürtige Bretone noch als Lehrer für Wirtschaft und Recht am Gymnasium. Sein christlicher Hauskreis entwickelte sich rasch zu einer Kirche, die immer größere Räume brauchte. Mittlerweile verzeichnet MLK 2500 Gottesdienstbesucher pro Woche. 44.000 Menschen haben den YouTube-Kanal der Gemeinde abonniert.
Meine Idee war immer, zu sagen,
seit jeher folge ich dem Motto, lasst uns dem Heiligen Geist kein Hindernis in den Weg legen. Er ist es, der unsere Kirche wachsen lässt. Wir haben Ideen, aber sie müssen immer mit ihm in Einklang stehen. Die Zahl unserer Gläubigen hat sich alle 3 Jahre verdoppelt, ganz linear. Nächstes Jahr werden wir 3000 sein. Und dann? Keine Ahnung. Meine Devise heißt, wenn Gott es will, machen wir so weiter.
Mein einziges Objektiv ist, okay, wenn Gott es will, on continue.
Der Missionar ist ein Anhänger von Analysen und Umfragen. Er weiß genau, wen es in seine Kirche zieht. Das Durchschnittsalter beträgt 28 Jahre. Nur 2% der Gottesdienstbesucher sind Rentner. Und die ethnische Zusammensetzung, in Frankreich eigentlich tabu, beziffert er mit 13% Weißen, 20% Afrikanern, 7% Asiaten und 60%, deren Eltern unterschiedlicher ethnischer Herkunft sind. Aber das rasante Wachstum fordert auch Opfer. Performance wird großgeschrieben, wie in einer Start-up-Firma. Pastoren, die keinen perfekten Auftritt auf der Bühne hinlegen können, dürfen nicht predigen. MLK orientiert sich häufig am Geschmack der Mitglieder, sogar bei der Lautstärke der Musik.
Sind wir zu modern oder zu klassisch? Was sollen wir ändern? Wir geben Fragebögen aus. Als Kind habe ich eine traumatische Erfahrung gemacht. Meine Familie war Mitglied einer evangelikalen Kirche, deren Pastor sich zum Anführer einer Sekte entwickelt hat. Seither bin ich ein großer Anhänger von Demokratie.
Ich bin sehr Fan der Demokratie.
Damit er selbst nicht zu einer Gefahr wird, hat der charismatische Kirchengründer Kontrollinstanzen eingeschaltet. Ein externer Wirtschaftsprüfer kontrolliert die Konten und die Gemeindemitglieder stimmen alle 2 Jahre über seinen Führungsstil ab. Unter französischen Protestanten wird die Entwicklung der Martin-Luther-King-Gemeinde mit Interesse beobachtet. Bernard Coyot, Professor für Soziologie und Anthropologie an der Fakultät für protestantische Theologie in Brüssel, hat sogar eine Feldstudie über die Kirche veröffentlicht.
Die Gemeinde orientiert sich an den religiösen Bedürfnissen von Menschen, die ihr noch fernstehen. Theologische Konzepte werden neu definiert. Statt Gnade heißt es hier zweite Chance. Man geht mit der Gesellschaft, akzeptiert Entwicklungen, die als positiv bewertet werden. Dahinter steht die Überzeugung, dass die Kirche zur gesamtgesellschaftlichen Veränderung beitragen und die Religion integrative Kraft entfalten kann.
Curieux selbst ist Mitglied der Vereinigten Protestantischen Kirche von Frankreich, also dem Zusammenschluss der Reformierten und der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Dass MLK durch seine Öffnungsstrategie an, wie er sagt, theologischer Tiefe verliert, stört ihn nicht.
Durch ihre Zugehörigkeit zur Pfingstbewegung ist die MLK-Gemeinde fest in der Bibel verankert, obwohl ihr Christentum eher emotional als besinnlich geprägt ist.
In wichtigen Punkten ist die Martin-Luther-King-Gemeinde deutlich fortschrittlicher als andere evangelikale Kirchen. So dürfen Frauen als Pastorinnen arbeiten. Und Homosexuelle sind ausdrücklich willkommen, obwohl ihre Sexualausrichtung den Moralvorstellungen der Kirche widerspricht. Bibelunterricht dürfen sie deshalb nicht geben. Für den Soziologen Bernard Coyot steht fest, die neue Megakirche in Créteil liefert den Beweis, dass der französische Protestantismus flexibel und erneuerungsfähig ist.
Flexibel mit Mikrofon, Lichtorgel und YouTube-Video. Bettina Kaps hat bei Paris eine evangelikale Megakirche besucht und dabei erfahren, wie viel Religion mit Showgeschäft zu tun haben kann. Das war es bei Tag für Tag, den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Nach den Nachrichten meldet sich hier Dirk-Oliver Heckmann mit der Sendung Kontrovers. Thema dort der Klimagipfel von Glasgow. Sie können anrufen unter 00800 4464 4464. Nochmal 00800 4464 4464. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.